Deutschlandfunk. Hintergrund.
70 Jahre ARD. Eine Gemeinschaft, die um ihre Zukunft ringt. Eine Sendung von Markus Heumann und Daniel Buß.
This is Radio Hamburg, a station of the Allied Military Government. Hier spricht Hamburg, ein Sender der alliierten Militärregierung.
Hamburg, 4. Mai 1945. Das sind Geburtsort und Geburtstag des deutschen Nachkriegsrundfunks.
Radio Hamburg, ein Sender der britischen Militärregierung, das interessierte mich. Und am 16. Juni 1945, für mich ein unvergesslicher Tag, betrat ich das Funkhaus in der Roten Baumchaussee.
Der Schriftsteller und Journalist Axel Eggebrecht, der sich im NS-Regime als Systemgegner mit harmlosen Filmdrehbüchern durchgeschlagen hatte, wird zu einem der ersten deutschen Mitarbeiter bei Radio Hamburg, das ab September 1945 als Nordwestdeutscher Rundfunk, kurz NWDR, die gesamte britische Zone und Berlin versorgt. Obwohl er beim Vorstellungsgespräch einiges Misstrauen überwinden muss.
Auf allen Gängen standen Tommys mit aufgepflanztem Bajonett und schließlich kam ich zu einem Captain Everett, der so etwas wie ein Programmleiter war. Wann haben Sie das letzte Mal eine Sendung gemacht, fragte er mich. Ich sagte, am 6. Februar 1933. Seitdem hatte ich leider keine Möglichkeit mehr. Er musterte mich mit unverhohlener Ironie. Aha, wieder ein Antinazi. Wie jetzt alle Deutschen, da haben wir uns wohl etwas geirrt.
Ab Oktober 1946 unter der Leitung von Hugh Carlton Green, dem vormaligen Chef des deutschen Dienstes der BBC, wird der NWDR, der sich erst 10 Jahre später in NDR und WDR aufspaltet, zur Keimzelle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Green im Juni 1947.
Für die SPD und KPD ist der NWDR antimarxistisch und für die CDU ist er marxistisch. Scheint mir, dass dem NWDR in aller Bescheidenheit erlaubt werden könnte, zu dem Schluss zu kommen, dass er in seinen Bemühungen, unparteiisch und überparteilich zu sein, nicht nur Misserfolge aufzuweisen hat.
Green hat sozusagen die Grundfundamente eines unabhängigen Journalismus den Deutschen beigebracht und immer wieder betont, wie wichtig es sei, dass Leute fest angestellt seien, deswegen nicht abhängig, auch kritisch gegenüber dem Staat zu sein, was man den Deutschen ja auch lange beibringen muss.
Sagt Bernd Gäbler, Medienwissenschaftler, Journalist und früherer Leiter des Grimme-Instituts. 1948 und 1949 werden parallel zur Entstehung des Grundgesetzes, das Presse- und Rundfunkfreiheit garantiert, in den Westzonen die deutschsprachigen Sender aus alliierter Kontrolle entlassen. Nach dem Muster des NWDR entstehen Anstalten des öffentlichen Rechts. Zunächst der Bayerische Rundfunk in München, der Süddeutsche Rundfunk in Stuttgart, der Südwestfunk in Baden-Baden, Radio Bremen und der Hessische Rundfunk in Frankfurt am Main. Dabei verteidigen die Westalliierten eisern ihr Konzept des Rundfunks als gesamtgesellschaftliches Eigentum gegen alle Einmischungsversuche aus der Politik. Im Juni 1950 schließlich, vor 70 Jahren, versammeln sich die 6 Sender unter dem Dach einer Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands, die ARD, zu Beginn nur mit Hörfunksendern, finanziert durch Gebühren der Bürger, ist geboren.
Hier spricht Deutschland. Aus Baden-Baden hörten Sie eine Gemeinschaftssendung zu den Wahlen in der Sowjetzone.
Das erste Projekt der ARD richtet sich an Hörer in der DDR. Für sie produziert der Senderverbund erstmals zu den Volkskammerwahlen im Oktober 1950 Gemeinschaftssendungen, die von allen ARD-Anstalten ausgestrahlt und neben den Sendungen des US-kontrollierten RIAS Berlin zu einer wichtigen Informationsquelle für die Menschen drüben werden.
Diese Sendung hören Sie bis zum 20. Oktober täglich um 5.10 Uhr über RIAS, um 6.40 Uhr aus Stuttgart, um 11 Uhr aus München, um 18.45 Uhr aus Frankfurt, um 19 Uhr über die Sender der
Schon wenige Monate nach ihrer Entstehung gründet die ARD ein gemeinsames historisches Schallarchiv, das heutige Deutsche Rundfunkarchiv. Eine Kommission soll ein gemeinsames bundesweites Fernsehprogramm aufbauen, mit Zulieferungen von allen regionalen Sendern. Der regelmäßige Fernsehdienst startet betreut vom NWDR in Hamburg, am ersten Weihnachtstag 1952 zunächst nur in Norddeutschland. Noch sind es nur ein paar hundert Zuschauer, die schon am Tag darauf auf der Mattscheibe die Geburt jener Sendung verfolgen können, die bis heute zum Markenkern der ARD gehört, die Tagesschau. Schon in ihrer Titelmusik kann die Tagesschau der frühen Jahre nicht die Nähe zur Kinowochenschau verleugnen. Einen Nachrichtensprecher gibt es auf dem Bildschirm erst ab 1960. Die Beliebtheit des Fernsehens wird beflügelt durch erste Live-Übertragungen, wie die der Krönung Queen Elizabeths im Juni 1953 oder des deutschen Triumphes bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1954. Doch erst im November 1954 startet das bundesweite deutsche Fernsehen unter dem Signet der ARD, nachdem alle zuliefernden Anstalten technisch miteinander vernetzt sind.
Zur Tagesschau schalten wir um nach Hamburg.
Wir schalten um nach
Viele Sendereien und Bildschirmstars werden ab Mitte der 50er Jahre zu regelrechten Ikonen des ARD-Programms. Vom internationalen Frühschoppen über das Wort zum Sonntag bis zur Augsburger Puppenkiste. Von Peter von Zahn über Robert Lemke bis zu Hans-Joachim Kuhlenkampf und Peter Frankenfeld. Und auch die Tagesschau entwickelt sich schnell weiter. Statt einem bunten Themenkaleidoskop in Wochenschau-Manier dominiert nun die aktuell-politische Berichterstattung. Daran hat sich bis heute ebenso wenig geändert wie an der 1956 erneuerten Erkennungsmelodie aus der Hammond-Fantasie von Hans Karste.
Sie haben als erster 1957 eine Strichliste führen müssen über die politischen Parteien, wer dran war, SPD, CDU und so weiter.
Erzählte der erste Tagesschau-Chefredakteur Martin S. Woboda 1990 im Gespräch mit früheren Mitarbeitern wie dem NDR-Redakteur Jürgen Schröder-Jahn.
Na, ich kann mich erinnern, dass der Swoboda der undiplomatischste Chef war, den ich je hatte. Das ging doch bis zu, sagen wir mal, strengen Verweisen an einflussreiche Politiker, nicht bei der Mittagskonferenz anzurufen. Ich erinnere mich, dass der damalige Bundesinnenminister einmal die Unverschämtheit besaß, uns zu stören während unserer Mittagskonferenz. Er dann gesagt hat, jetzt haben wir keine Zeit, Herr Schröder, rufen Sie später wieder an.
Die Einmischungsversuche der Politik in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gipfeln Ende der 50er Jahre im Versuch Konrad Adenauers, ein zweites privat finanziertes, aber unter Regierungskontrolle stehendes Fernsehprogramm aufzubauen. Mehrere SPD-regierte Bundesländer antworten mit der Anrufung des Bundesverfassungsgerichts. Und das spricht in seinem sogenannten ersten Fernsehurteil 1961 wegweisende Worte.
Die Staatsferne der elektronischen Medien ist ein hohes Gut. Und ab diesem Fernsehurteil 1961 gibt es in unserer Gesellschaft einen Pfeiler, auf dem das ganze öffentlich-rechtliche System ruht und sich immer wieder darauf berufen kann.
Damit sind des Kanzlers Träume eines Regierungsfernsehens dahin. Aus der Konkursmasse des havarierten Adenauer-Fernsehens entsteht 1963 das ZDF, als eine von den Bundesländern gemeinsam getragene öffentlich-rechtliche Anstalt. Durch die Popularität des Fernsehens wird der ARD-Hörfunk in den frühen 60ern in die Defensive gedrängt. Diversifizierung heißt die Antwort. Das Radioprogramm wird für verschiedene Zielgruppen zurechtgeschnitzt. Es entstehen Spezialsendungen und später eigene Rundfunkwellen. Von fremdsprachigen Programmen für die sogenannten Gastarbeiter bis zu Pop-, Klassik-, Kultur- und Servicewellen. Und schon 1962 als einziger überregionaler Sender der Deutschlandfunk, damals vor allem als Informationssender für Hörer in der DDR konzipiert. Sein Pendant für das Ausland ist die im selben Jahr geschaffene Deutsche Welle. Ab Mitte der 80er Jahre müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen dann doch noch privater Konkurrenz erwehren, als mit RTL und Sat.1 die ersten kommerziellen TV-Sender auf der Mattscheibe auftauchen. Doch auch dem neuen sogenannten dualen System setzt das Bundesverfassungsgericht Grenzen, gleich durch mehrere Rundfunkurteile. Medienforscher Gäbler.
Das Öffentlich-Rechtliche ist die Basis, dann darf es auch das andere geben, aber nie andersrum.
Die deutsche Einheit wird auch für die ARD zu einem Kraftakt. Der DDR-Rundfunk wird integriert. Journalistische Kontrahenten von einst sitzen nun mitunter Schreibtisch an Schreibtisch in der gleichen Redaktion. Heute, 70 Jahre nach ihrer Gründung, zählt die ARD nach diversen Umstrukturierungen und Fusionen 9 öffentlich-rechtliche Anstalten. Die betreiben jeweils ein drittes Programm, gemeinschaftlich das erste, Tagesschau 24, und den Film- und Dokumentationskanal One. Dazu kommen etwa 60 Radiosender und moderierte Livestreams im Netz sowie gemeinsame Programme mit dem ZDF und Sendern im Ausland, der KiKA, Phoenix, Dreisat und Arte. Die ARD ist groß. Aber was soll sie künftig eigentlich sein? Und was darf das kosten? Darüber wird aktuell besonders intensiv diskutiert. Nach 11 Jahren soll der Rundfunkbeitrag ab Januar 2021 steigen, um 86 Cent auf 18,36 Euro pro Haushalt im Monat. So hat es die Finanzkommission KEF, die die Beitragshöhe regelmäßig überprüft, im Frühjahr vorgeschlagen. Ob es dazu kommt, hängt von den Landesparlamenten ab, die der Erhöhung in den kommenden Monaten alle zustimmen müssen. Davor müssen voraussichtlich bei ihrem nächsten Treffen Mitte Juni auch noch alle Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zustimmen. Tom Burow, früher Moderator der Tagesthemen, heute Intendant des WDR und aktuell ARD-Vorsitzender.
Nun, wir sind immer in einem gesellschaftlichen Spannungsfeld tätig. Das ist ganz klar. Das war über die 7 Jahrzehnte so, die es uns gibt. Eine Signalwirkung von nicht der Politik, sondern der Gesellschaft insgesamt ist, dass sie sehen will, dass wir uns der Zukunft zuwenden, dass wir Angebote machen, die ihnen nutzen und dass wir im digitalen Raum mehr machen.
Mit Funk betreibt die ARD, auch hier gemeinsam mit dem ZDF, inzwischen ein Content-Netzwerk. Funk hat keinen eigenen Sender, sondern veröffentlicht seine etwa 70 Formate, vor allem in sozialen Netzwerken, auf YouTube oder Instagram, dort, wo das Publikum der Zukunft ist. Die ARD, sagt Tom Burow, stecke aber in einem Dilemma.
Eigentlich muss man ja in solchen Zeiten des Wandels in die neue Technik, in die neue Verbreitungsform mehr investieren, um da attraktiv zu sein fürs Publikum und für die Nutzerinnen und Nutzer. Man kann das Alte aber auch nicht lassen, denn das sind die treuesten unserer treuen Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörerinnen und Hörer.
Dazu kommt die heikle politische Stimmungslage. Mit der AfD sitzt in allen Landesparlamenten eine Partei, die oft von Staatsfunk spricht und den Rundfunkbeitrag abschaffen will. Dabei sorgt gerade der für Staatsferne. Das Geld für die Sender kommt, abgesehen von der Deutschen Welle, nicht aus dem Staatshaushalt und kann deshalb auch nicht mal eben gekürzt werden, wenn einer Regierung das Programm nicht passt. Die FDP, die an 3 Landesregierungen beteiligt ist, steht wie die übrigen Parteien grundsätzlich zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sie will ihn aber spürbar kürzen. Unterhaltung und Sport könnten doch auch private Sender. Auch Teile der Union wünschen sich eine andere ARD, so wie Rainer Robra, der Chef der Staatskanzlei in Sachsen-Anhalt.
62 der 70 Jahre der ARD habe ich bewusst miterlebt. Wir haben 1958 den ersten Fernsehapparat bekommen. Also insofern kenne ich das noch als den Funk der deutschen Länder.
Die ARD solle sich wieder stärker abgrenzen von den nationalen Angeboten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, vor allem vom ZDF. Ein Rückbesinnen auf die Wurzeln, bei denen auch im Ersten bewusst aus den Regionen geschaltet worden sei, um die politische und gesellschaftliche Realität der Bundesrepublik abzubilden.
Nicht Berlin als Paris, alles kommt von dort aus oder als London oder als Madrid. Keine zentralstaatliche Verfassung, sondern ein Leben von unten aus den Regionen bis in die höchste politische Ebene und da noch mehr in der ARD übereinander und voneinander zu erfahren und miteinander zu besprechen. Das halte ich für die eigentliche große Zukunftschance der ARD.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Die ARD hat auf diese Forderungen reagiert. Seit Ende Mai haben die Tagesthemen mehr Sendezeit, zunächst freitags, später auch an anderen Tagen. Moderatorin Karen Mioska sagte zum Start der Veränderung:
Wie sieht der Alltag der Menschen in Deutschland aus? Welche Geschichten haben Sie zu erzählen? Ab heute wollen wir uns regelmäßig Zeit nehmen, noch genauer hinzuschauen und reisen quer durch die Republik in unserer neuen Rubrik Tagesthemen mittendrin.
Kritiker wie CDU-Politiker Rainer Robra begrüßen diesen Schritt. Allein:
Das reicht mir zugegebenermaßen noch nicht, aber ich finde es ein sehr wichtiges Signal, auch gegenwärtigen Diskussionen, die eben auch stark dadurch getrieben wird, gerade auch aus Ostdeutschland, dass man den Eindruck hat, noch nicht wirklich voll von der ARD akzeptiert zu sein und noch nicht voll in der Gemeinschaft der Länder im Rundfunk angekommen zu sein.
Will heißen, die ARD sollte den Mitteldeutschen Rundfunk nicht nur formal zu ihren Mitgliedern zählen, sondern dieses Sendegebiet auch ganz selbstverständlich bundesweit abbilden. Manch ein Unionspolitiker in den Landesparlamenten mahnt zudem, die ARD, die zuletzt aus dem Rundfunkbeitrag 5,6 Milliarden Euro bekam, müsse sich gesund schrumpfen, zumal in Zeiten der Corona-Krise, unter der viele Bürgerinnen und Bürger litten. Tatsächlich sind im öffentlich-rechtlichen Rundfunksystem längst Sparmaßnahmen angelaufen. Neben der ARD betonen auch Deutschlandradio und das ZDF, Kooperationen hinter den Kulissen, bei Technik und Verwaltung, seien von großer Bedeutung. Deutschlandradio ist darüber hinaus vertraglich verpflichtet, eng mit ARD und ZDF zusammenzuarbeiten. Viele bauen seit Jahren Stellen ab und streichen Angebote, auch weil sie davon ausgehen, dass die geplante Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht reichen wird, um in den nächsten 4 Jahren, solange dauert die nächste Beitragsperiode, die laufenden Kosten zu decken. Wie eins ist die ARD noch in ihrem 70. Jahr? WDR-Intendant und ARD-Vorsitzender Tom Buro will so viel Gemeinschaftssinn erhalten wie möglich. Leicht werde das aber nicht.
Das muss eine Balance sein zwischen dem, was man in der eigenen Landesrundfunkanstalt an Sparmaßnahmen und an Kürzungen macht und dem, was in der Gemeinschaft an Kürzungen vorgenommen werden muss. Das ist ein schwieriger Prozess.
Über den in den kommenden Monaten auch in den 16 Landesparlamenten intensiv diskutiert werden wird, wenn es um die geplante Beitragserhöhung und damit verbundene Sparmaßnahmen geht. Bisher ist auch noch nicht klar, ob alle Parlamente zustimmen. Als Wackelkandidat gilt vor allem Sachsen-Anhalt, aber zum Beispiel auch Sachsen. Die Zukunft der ARD, wie auch von Deutschlandradio und dem ZDF, sieht Bernd Gäbler trotz dieser Debatten nicht grundlegend gefährdet. Der Medienwissenschaftler warnt aber auch davor, dass die Intendantinnen und Intendanten in dieser entscheidenden Zeit allzu selbstbewusst auftreten.
Es gibt eine Gefahr, die ich sehe. Die liegt darin, dass die Senderverantwortlichen ihren Auftrag überhöhen. Wenn ein Intendant sagt, die Gebühr ist eine Demokratieabgabe oder wir sind der Kitt für die Gesellschaft, das ist eine Anmaßung. Wenn man diesen Anspruch hat, dann führt das immer zu einem Überhang der Didaktik gegenüber dem Handwerk. Immer dazu, dass ich als Medien die Leute zu einem Zusammenhalt erziehen will, obwohl die Gesellschaft sich innerlich pluralisiert. Man muss aufpassen, dass man Arenen der Meinungsbildung organisiert, aber nicht sich begreift als Erzieher des Volkes.
Das war der Hintergrund. 70 Jahre ARD. Eine Gemeinschaft, die um ihre Zukunft ringt. Eine Sendung von Markus Hollmann und Daniel Buß. Redaktion: Frederik Rother und Ulrike Winkelmann.